Ja, Kasche, ich würde sagen, wir machen uns erstmal ein Bier auf 3 Punkte in Heidenheim. Das hatten wir noch nie. Deshalb erstmal Bier aufmachen. Und
Prost
auf St.
auf St.
Pauli, ne?
Pauli. Genau, auf St. Pauli.
Und den lasse ich auf jeden Fall drin. Auf geht's. Moin, wir haben Montag, den 1. Februar 2021. Es ist eine gute Stunde später als 19:10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel zu Gast beim 1. FC Heidenheim vom gestrigen Sonntag. Das Spiel gewinnt der Ex-FC St. Pauli in einer dramatischen Art und Weise mit 4:3 aus eigener Sicht. Die Tore in ihrer Reihenfolge. Schon in der 3. Minute schickt Guido Burgstaller den FC St. Pauli in Führung 1:0. Ausgleich durch Tim Kleindienst in der 15. Minute. Wiederum die Führung durch Chiré nach einer fulminanten Freistoßvariante in der 30. Minute. Damit geht es in die Pause. Kühlwetter auf Heidenheimer Seite kann zum 2:2 ausgleichen in der 48. Minute. Finn Ole Becker mit seinem zweiten Zweitligator überhaupt in der 72. Minute wiederum Burgstaller beteiligt zum 3:2. Es dauert nicht lange, dann kann Kleindienst zum 3:3 ausgleichen. Und in der 87. Minute macht Rodrigo Salazar den Siegtreffer in der 87., wie gesagt, zum 4:3. Ich bin Yannick und wie Tim schon angekündigt hat, klären wir dieses nach dem Spielgespräch intern. Deshalb sage ich Moin Kasche.
Moin, Jannik.
Sehr schön,
Jo,
dass das mit uns beiden
geiles Spiel,
geklappt
oder?
hat. Ja, haben wir schon im Vorgespräch gesagt. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Also ein munteres Hin und Her über 90 Minuten plus X. Ich zitiere einfach mal Kofi Tchiré, kaputt, aber glücklich. Oder wie ist deine Gemütslage gerade?
Ja, gerade nur noch mega happy. Aber gestern nach dem Spiel konnte ich mich dem komplett anschließen. Mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Also echt, ich hab so gejubelt und dann gleichzeitig wieder alles verflucht. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Definitiv. Also wenn mir keine grauen Haare wachsen sind, dann weiß ich auch nicht.
Ja, die habe ich ja schon zu Genüge. Also da. Aber wirklich, echt mega, mega tolles, intensives Spiel. Das war, ich glaube, eines der schönsten Spiele, also nicht schönsten Spiele, aber der spannendsten Spiele diese Saison, die ich gesehen habe.
Ja,
Ey, wirklich
ich habe mich
mega
so ein
gutes Spiel.
bisschen dran erinnert. Ich meine, Bochum war ja auch gerade erst den Donnerstag vorher. Aber irgendwie ein Auswärtsspiel in Bochum, wo wir auch 3:3 gespielt haben und da ging es auch die ganze Zeit hin und her. Irgendwie mit Führung, Ausgleich oder andersrum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, gestern hat man eben entweder wahlweise halt geflucht oder gejubelt. Also ich will nicht wissen, wie das gewesen wäre, da im arschkalten Heidenheim zu stehen und weiß ich nicht, schales Bier zu trinken. Die Stadionmucke können wir später noch ansprechen, wie grausam das da ist. Aber dann da zu stehen und das dann da in der 87. noch für sich selber nach Hause zu fahren und das erste Mal oder das Team zu sein, was nach 22 Heimspielen für die Heidenheimer da die Punkte komplett entführt, das war schon
Ja.
Wahnsinn.
Ja, fand ich auch. Also, ich meine, Giri hat das ja auch, er hat es ja auch nochmal gesagt. Also, dieses das intensivste Spiel seiner bisherigen Karriere irgendwie. Und du hast es ja auch gesehen in diesem Tweet vom FC St. Pauli mit dem Mannschaftsfoto auf dem Rasen, wie die sich geil abgefeiert haben. Zu Recht. Zu Recht für eine Mega-Leistung von der ersten bis zur 95. Minute Vollgas gespielt, mega aufwendig, immer wieder intensiv angelaufen, schnell angelaufen, gepresst, wie es nur geht und dann Balleroberung und zack nach vorne. Aber das muss man aber auch Heidenheim zugute halten. Die haben genau das Gleiche gemacht. Also es war echt, das war offenes Visier von beiden Seiten und mega intensives Spiel. Ich habe ja schon 8-mal mega gesagt, ne? Finde ich gerade.
Ja, aber so wie Tim in seinem Blogartikel abfeiern frequentiert benutzt hat, können wir einfach jetzt mega als unsere Catchphrase nehmen. Lass uns mal ein bisschen chronologisch reingehen. Schon in der dritten Minute, wie gesagt, geht's los. Hast du da schon auf der Couch mit Bierchen gesessen oder warst du noch irgendwie gerade vom Klo zurück? Wie ging's dir, nachdem das Spiel dann schon so schnell? Ich meine, das scheint ja jetzt gerade unser Running Gag oder unser Markenzeichen zu werden, dass wir früh treffen. Wie hast du das erste Tor erlebt?
Ich hatte gerade meine Tochter in den Armen und habe sie gerade meiner Frau übergeben und wollte mich mit einem Kaffee, weil ich ja noch in meinem Abstinenzmonat war, seit heute ja nicht mehr, aber seit gestern war ich das noch. Und da habe ich schönen Kaffee gehabt und wollte gerade ansetzen und musste aufpassen, dass ich den nicht quer durch den Raum jubelte. Also keine Bierdusche, sondern Kaffeedusche. Und da habe ich mich gerade noch vor bewahren können.
Oh,
Also ich fand,
macht auch fiese Flecken, so ein Kaffee.
ja, weiße Wände macht auf jeden Fall Sinn, wenn man das nicht tut.
Aber dann kannst du später immer erzählen, Mensch, guck mal, der Fleck da an der Wand, das war damals das 4-3 gegen Heidenheim.
Ja, wie ich dir vorher sagte, ich hatte heute meinen Vermieter zu Gast. Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe.
Besser ist das.
Oh Mann. Ja.
Ja, damit ging es fulminant los. Ich finde sowieso, wie du schon sagst, offenes Visier von Anfang an. Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Das kennt man aber, wie gesagt, schon aus vergangenen Partien. Nur hat es dann am Ende nicht immer zu einem Sieg gereicht. Aber schon in der 15. wurden wir dann eines Besseren belehrt. Also Gegentor nach Ecke. Mike kann nicht mehr keinen Gegentor nach Ecke-Tweet absetzen, sondern hat es dann in einen
Ja.
Gegentor nach Ecke-Tweet umgewandelt. Wem kreidest du das Gegentor an? Ich finde ganz klar, und Mike hat es auch gesagt, als ehemaliger Torhüter Stojanovic, wenn er da von der Linie kommt, dann muss er auch hochgehen oder er bleibt dann auf der Linie
Ja.
und hofft, dass er den da noch runterkratzen kann.
Auf jeden Fall. Ich sehe das genauso wie Mike. Wir hatten in der Spielerbeschreibung, im Spielerprofil, was Tim erstellt hatte zu Stojanovic, wurde ja auch angesprochen, dass er seine Stärken auf der Linie hat und nicht im Herauslaufen, nicht in der Strafraumbeherrschung. Was ich in dem Spiel jetzt hier bei einer Ecke im 5-Meter-Raum, den musst du haben. Aber das ist aber auch ein Mangel bei. Ich weiß nicht, ob ich diese Meinung jetzt nur ich habe, nur ich habe. Das ist bei unseren Torhütern, die sind eh nicht wirklich im Rauslaufen. Also ich weiß nicht, was, ich will jetzt auch Matze Hain jetzt nicht ans Bein pissen oder so, ja. Aber Himmelmann war immer stark, war auch stark auf der Linie. Brodersen, der Fehler beim Rauslaufen, als er den Ball gegen Fürth fallen ließ. Schauner damals war, als er kam, flog gut durch den Strafraum. Und danach war er auch eher auf der Linie verwachsen. Ich weiß nicht, also hat ja auch, ich weiß nicht, ob wir da irgendwie den Fokus drauf legen, dass auf der Linie stark ist und im Rauslaufen eher mäßig ist. Aber das war auf jeden Fall Stojanovic sein Ding. Würde ich auch so sehen wie Mike. Und daher kann man ihm auch anziehen. Andererseits, unsere Innenverteidiger sehen auch nicht wirklich gut aus. Auch Smith ist nicht wirklich hochgesprungen. Ich glaube, da fehlte eine Handbreit Wasser unter den Füßen, passte da gerade mal durch, also mehr nicht. Also da war Kleindienst schon sehr dominant in der Luft. Aber trotzdem, Torwart-Ding.
Ja, also er steigt halt wirklich gefühlt mehr als einen Kopf höher als alle um ihn rum. Also das ist, also ja, der Mann ist groß und da muss er wahrscheinlich gar nicht so hoch springen, um dann höher zu sein als der Rest. Aber ja, also wahrscheinlich, ne, hat Stojanovic gedacht, okay, da geht mindestens noch einer von meinen Leuten da irgendwie mit hoch und ich versuche den dann irgendwie abzufangen. Aber ja, entweder wenn du dich entscheidest, die Linie zu verlassen, dann geh auch mit hoch und box den zumindest irgendwie
Absolut,
aus der Box raus.
absolut.
Und
Ja.
gut. Dann hatten wir schon gedacht, okay, ja, Heidenheim bleibt Heidenheim, aber die kamen dann auch durchaus ein bisschen besser ins Spiel. Also ich glaube, die erste Viertelstunde haben wir bis zu ihrem Ausgleichstreffer, waren die völlig überrascht von der Power, die wir
Ja.
da auf den Platz gebracht haben.
Da waren wir auch total dominant. Also wir hatten über 60% 6:1 Torschüsse. Also wir hätten ja auch direkt nach dem 1-0 gleich das 2-0 durch Marmusch nachlegen können. Also da hätte Omar ja gleich treffen können wieder. Und Burgstaller hat ja auch noch mal so ein Ding, was er knapp über die Latte gezwiebelt hat. Also ich glaube, da waren wir schon sehr, sehr stark.
Ja, das von Marmoush war, glaube ich, da kommt er frei vor dem gegnerischen Keeper und es ist aber abseits und er wählt aber auch die falsche Ecke. Ne? Also die linke Ecke ist komplett frei und Müller macht sich da irgendwie groß und kann ihn danach abblocken, aber es war eh abseits.
Ja, genau. Aber dann nach dem 1-1, dann kam Heidenheim halt auf, immer mal wieder, aber es verlagerte sich halt, es war immer ein Hin und Her, es wogte ja hin und her, auch wenn die Spielanteile da so wieder sich dann wieder ausglichen, aber dann kam ja, wie nannten sie ihn, Kofi King Giray. Megator.
30. Minute, Freistoß, so kurz vorm 16er und er läuft so an, als würde man denken, er will ihn irgendwie über die Mauer chippen und hofft dann irgendwie, dass der Torhüter nicht rechtzeitig ins Eck kommt. Aber nein, er schießt ihn komplett flach unten ins rechte Eck. Ja. Also selbst wenn der Keeper den rechtzeitig hätte kommen sehen, der wäre dann nicht mehr drangekommen, weil der einfach so platziert war auch und halt die Variante, ein bisschen vorgreifend auf einen späteren Freistoß von uns, da hat sich ja ein Heidenheimer wirklich hinter seine Mauer noch hingelegt, damit diese Variante nicht wieder passieren kann. Ja. Fand ich auch sehr amüsant. Und wir hatten, glaube ich, auch vorher schon so zwischen dem ersten Treffer und dem 2-1 dann aus unserer Sicht nochmal diese Variante versucht, die uns gegen Hannover geholfen hat. Ja. Dieser
nee, war das nicht danach? Das war danach. Das war nach dem 2-1. Bin ich mir ganz sicher. Das war danach. Dann ist ihm der Ball nämlich richtig versprungen. Wo Salazar auf die rechte Seite flankte. Und Giré den Ball direkt abnehmen wollte und er ihm dann versprungen ist zum Abstoß.
Also in meinen Notizen ist das in der 11., 12. Minute gewesen, aber vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer uns das ja noch nachreichen, wie sie das gesehen haben. Aber auf jeden Fall, ja, wir sind uns einig, es gab diese Variante, die damals schon, die zum Tor geführt hat, nur da hat es nicht funktioniert. Gut, dann sind wir beim Zwischenstand von 2-1. Und viel mehr passiert auch in der ersten Hälfte nicht. Oder hast du noch irgendwas gesehen, was wir in der ersten Hälfte erwähnen sollten?
Nö. Also da war, das wurde halt irgendwann ein bisschen ruhiger, aber dann waren die Spielanteile auch ausgeglichen und dann ging es in die Halbzeit.
Ja, also es gab noch irgendwie Versuche auf beiden Seiten, aber ich glaube einfach beide haben gemerkt, okay, dieses Tempo, was wir hier gerade die erste halbe Stunde oder ersten 40 Minuten oder 35 Minuten angeschlagen haben, das halten wir einfach alle nicht bis zum 90. durch. Und dann hat sich so ein bisschen egalisiert. Tim hat ja irgendwie in seinem Blog dann geschrieben, dass irgendwie gar nichts horizontal ging an Pässen, sondern viel vertikal und dadurch halt auch dann eine hohe Fehlerpassquote oder nur, weiß ich nicht, 73% Passquote, was irgendwie Liga-Durchschnitt letzter Platz ist. Aber klar, wenn du halt so, wenn du halt versuchst, ne, so mutig durchzustecken und teilweise, also eine Becker dann irgendwie mit einem Hackentrick, ich weiß gar nicht, ob das erste oder zweite Hälfte war, aber das Zusammenspiel, du merkst halt, ne, das, was wir uns ja in den vergangenen Gesprächen hier in dem Format erhofft haben, dass einfach das, was die sportliche Leitung in dieser Mannschaft sieht, dass das auch irgendwann, wenn sie eingespielt ist, auch auf dem Platz sichtbar wird und das haben wir gestern auf jeden Fall gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, lass uns mal weiter über das Spiel sprechen. Ich glaube, was wir auf jeden Fall, was unsere sportliche Leitung sich vielleicht nochmal, was wir immer wieder diskutieren werden, ist unsere Abwehrleistung. Und ich glaube, da kommen wir jetzt gleich schon zu Beginn der zweiten Halbzeit zu.
Ja, also beim 2-1 beim 1-0 sahen wir ja schon nicht gut aus und kurz nach Wiederanpfiff, vielleicht noch kurz off-topic, also oder dem abseits des Spieles, es lief Hell's Bells zum Wiederanpfiff. Der Kommentator war auch sichtlich irritiert und dachte, okay, was kündigt sich denn jetzt hier dadurch an? Aber ja. Erstmal gab es einen Treffer für Heidenheim, den darfst du jetzt gerne schildern.
Ja, was ich noch gerne sagen will, bei Michael Born als Kommentator bei dem Pizal-Sender muss ich leider sagen, dass ich auch immer irritiert bin, aber das ist auch was anderes. Ja, das Das 2:2 durch Christian Kühlwitter, unserem Gast im VDS bei Tim, wo Tim ihn doch extra noch gebeten hat, nicht zu treffen, hat er sich nicht ganz gehalten.
Naja, er hat prognostiziert, dass er ein Tor schießen wird und die anderen würde jemand anders treffen. Also er hat 2-0 getippt, glaube ich.
Tim hat aber Tim hat ja extra darum gebeten, ja, sich zurückzuhalten. Aber naja, was willst du machen? Nee, aber das war ein tiefer Ball von Sessa, der den Kühlwetter erlaufen hat, der dann Ziereis ziemlich alt aussehen lässt, muss man wirklich sagen. Und Ziereis setzt auch die Grätsche an, aber viel zu spät oder besser zu früh und kommt nicht mehr rechtzeitig hoch. Und dann umkurvt Kühlwetter Ziereis und setzt den über Stojanovic. Chippt den über Stojanovic zum 2:2 ins lange Eck. Also schönes Tor, war auch mega schön rausgespielt, aber da darf sich Ziereis nicht so abkochen lassen. War ein bisschen einfach, fand ich. Also ja, nicht richtig. Das Tor selber, das mit dem Chip, aber das an Ziereis vorbeizukommen, das war ein bisschen too easy.
Ja, also ich würde auch beide Seiten sehen. Also auf der Heidenheimer Seite ist halt echt gut gemacht. Also der Ball muss auch erstmal so auf die 16er Linie kommen, wo genau. Kühlwetter ihn dann übernehmen kann. Und dann hätte ich halt an Ziereisstelle nicht versucht, ihn da irgendwie wegzugrätschen, weil die Erfahrung zeigt, das gibt dann eher Elfmeter als irgendwas anderes. Und dann hätte ich halt eher versucht, ihn vielleicht nach außen zu drängen, dass der Winkel möglichst spitz wird und Stojanovic dann irgendwie die kurze Ecke zumachen kann. Aber ja, sahen beide Beteiligten, also sowohl Stojanovic als auch Ziereis, nicht gut bei aus.
Ja, aber als Stojanovic mache ich da gar keinen Vorwurf. Er macht die kurze Ecke dicht und Ziereis darf sich da nicht so abkochen lassen. Und was ich dann zum, der mein damaliger Coach hat gesagt, die letzte Waffe ist da eine Grätsche, das allerletzte. Ansonsten, wenn der an dir vorbei ist und du grätschst, dann ist er an dir vorbei. So, du musst entweder triffst du ihn oder triffst den Ball. Und das da in dem Moment hätte er nicht grätschen dürfen, hätte er weiterlaufen müssen, hätte versucht, seinen Körper dazwischen zu bringen und erst im allerletzten Moment versuchen, dazwischen zu gehen. Und ich fand es einfach schlecht verteidigt, aber gut, er hatte aber auch echt gute Momente in dem Spiel gehabt und deshalb, naja. Zum Ende war es ja egal, ob der jetzt Kühlwetter ein Tor gemacht hat. 3 Punkte waren ja bei uns.
Ja, trotzdem, ne, also wir können echt froh sein, dass sie mittlerweile das Tore schießen gelernt haben. Und es ist es nicht irgendwie sofort, wenn wir in Führung gehen und dann kommt der Gegentreffer, dass dann so die Köpfe runtergehen. Das hatten wir in vergangenen Spielen. Das war einfach auch sowohl spielerisch als auch vor allem von der Mentalität gestern unglaublich stark.
Ja, ich fand auch einfach, es war einfach klar, dass wir das Spiel gewinnen. Also das hast du denen angesehen, die wollten das. Die waren so felsenfest von sich überzeugt, dass sie das Spiel gewinnen. Das hattest du gegen Bochum, da hattest du dieses Gefühl nicht, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Also das war eine ganz andere Präsenz auf dem Platz. Das hatte, glaube ich, mit Mentalität, weiß ich nicht. Ich glaube einfach so dieses Selbstbewusstsein, die richtigen Lösungen zu haben, dass das Coaching-Team da die richtigen Lösungen an das Team herangegeben hat, dass sie richtig eingestellt hat, dass sie genau wussten, wir sind hinten anfällig, aber wir schaffen es auch, Heidenheim so in die Bredouille zu bringen, weil wir so starke Spieler vorne haben, mit Giré, mit Burgstaller, nicht zu vergessen, Marmouche. Das ist eine ganz andere Nummer. Also die sind mit einem Selbstbewusstsein aufgelaufen. Das war echt Wahnsinn. Und ich glaube, das ist halt auch so diese Stärke, die sie dann ausgemacht hat.
Ja, aber das würde ich ja allgemein auch mit unter Mentalität packen, ne? Also das Bild spielt ja damit rein. Jetzt sind wir vom zeitlichen Verlauf, 48. wie gesagt, das 2:2. Jetzt kommen wir so in die 56. oder 50. bis 60. Minute erstmal. Vielleicht, weil er da eine gelbe Karte gesehen hat, lass uns mal über Eric Smith reden. Du hast ihn eben schon beim ersten Gegentreffer erwähnt. Was hast du allgemein von ihm für einen Eindruck bei seinem Debüt gehabt?
Oh, ich habe da lustigerweise mit einem Freund von mir parallel im Chat geschrieben und ich meinte so, was ein gutes Debüt. So unaufgeregt, sicher, auffällig, sondern immer so die Ruhe am Ball, seine Zweikämpfe gewonnen, sehr, sehr präsent gewesen. Aber ich fand es ein richtig gutes Debüt. Also der bringt uns auf jeden Fall weiter. Fand ich richtig gut. Ich fand das ein richtig gutes Spiel gemacht.
Ja, ich habe auch gedacht, ne, also wenn es ihm nicht gut gehen würde, dann würde er irgendwie durch Fehler auffallen. Aber er hat einfach sehr souverän auch manchen Vorwärtsdrang von Heidenheim irgendwie so ganz nonchalant, sehr, sehr trocken gelöst und fiel halt nicht negativ auf. Und dadurch fallen dir halt auch so, also es waren jetzt keine herausragenden Sachen in Richtung nach vorne und so. Aber den Job, den er da machen sollte, hat er sehr souverän gemacht. Braucht aber, glaube ich, einfach noch 2-3 Spiele, um da wirklich vollends anzukommen.
Definitiv. Also die braucht er auf jeden Fall. Du merkst ja, dass die Kraft dann nicht mehr da war. Dass dann 60. Minute kam Aremu. Das hast du ja gemerkt, dass der, also das, er hatte eine Wettkampfpause und das war schon sehr intensiv. Vor allem, weil das wirklich, nochmal zurückzugehen, das war ein super intensives Spiel. Und wenn du da komplett kalt reinkommst, nach mehreren, ich weiß, was, 2 Monate jetzt fast, Wettkampfpause, ist halt auch schon was anderes. Aber ich fand, dafür hat das echt gut gemacht, super solide gespielt. Ich kann einfach jetzt nicht so Schlechtes darüber sagen, außer dass er beim Gegentor, beim 1-1, vielleicht hätte er noch höher springen, oder vielleicht besser zum Kopfball hingehen können. Aber an sich war ich da sehr zufrieden, weil dass diese Präsenz, das war ja auch die immer wieder angesprochen worden ist, diese Präsenz, die wir im defensiven Mittelfeld nicht hatten, ja, die in Knoll nicht geschafft hat, die er immer haben wollte, aber nicht geschafft hat, die hat er. Ja? Der räumt ab. Der hält den anderen den Rücken frei, der macht die Meter für andere Menschen, für die anderen Spieler. Das war echt gut. Das war okay. Also was anderes, dafür ist er geholt worden, für sowas. Und wenn er das jetzt noch ein bisschen intensiviert und über 70 Minuten oder 75 und dann vielleicht mal 90 Minuten absolvieren kann, dann ist das auf jeden Fall ein Ruhepol für die Mannschaft, weil er nicht aufgeregt spielt. Also ich fand ihn da sehr, sehr souverän in dem Sinne.
Ja, und ich glaube vielleicht, also ne, er muss halt auch erstmal in dieses Spielprinzip zweite Liga reinkommen und da war das, glaube ich, gestern kein Paradebeispiel für das, wie der FC St. Pauli in der zweiten Liga spielt. Also das war ja wirklich ein Ausnahmespiel, was ihm jetzt, glaube ich, seine Teamkollegen erklären müssen. Nee, keine Sorge, wir spielen nicht immer so.
Ja, schade, ne? Eigentlich ja, eigentlich müssten wir immer so spielen.
Eigentlich. Ja, aber das sind ja auch Menschen und keine Maschinen.
Das stimmt. Und es ist ja auch St. Pauli. Dann würden wir ganz woanders spielen, wenn wir immer so spielen würden.
Gut, jetzt hatten wir ihn besprochen. 3 Minuten später nach seiner gelben Karte musste er dann schon raus. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, du möchtest auch eine kleine Lanze über Afis Aremu brechen, im positiven Sinne.
Ja, also ich weiß noch, wo ich immer dachte, in den vorangegangenen Spielen, wenn er eingewechselt worden ist, sah das immer noch sehr fahrig, Passspiel war nicht so gut, Präsenz war zwar da, auch körperlich, aber dieses Mal muss ich wirklich sagen, das war Bombenleistung. Also hat seine Zweikämpfe gewonnen, Passspiel kam an, hat nichts versucht, was er nicht kann, sondern er hat wirklich versucht, den Laden da hinten dicht zu halten und hat nahtlos hat den Job nahtlos von Smith übernommen und ihn gut gemacht. Ich glaube, Tim erwähnt ihn, glaube ich, auch nochmal in seinem Artikel extra, weil er auch ebenfalls gesagt hat, dass er ihn da so gut sah. Was ich ihm allerdings ankreide, und da sind wir wieder kurz bei meinem Herzinfarkt, ja, oder kurz vor meinem Herzinfarkt, dass ich in der 90. plus 2 am Ende nicht so durch den Strafraum segeln kann und den Gegenspieler umchecke, weil für mich war das eigentlich ein Strafstoß. Also ich bin froh, dass wir den diesmal nicht bekommen haben, weil ich weiß auch nicht, warum der Videoschiedsrichter nicht eingegriffen hat. Sei es drum, ist mir auch wurscht. Ich nehme die 3 Punkte lieber mit. Aber du kannst so nicht im Strafraum einfach nur, er hat ja den Ball gar nicht gespielt. Er ist einfach nur auf den Gegenspieler gekommen. Und das ist echt eine harte Entscheidung gegen Heidenheim gewesen, den nicht als Strafstoß zu pfeifen, fand ich. Aber an sich super Partie gespielt, die 30 Minuten für sich genutzt. Und ich glaube, da gibt es jetzt jemanden, der sich im defensiven Mittelfeld ganz weit hinten anstellen muss.
Ja, tut mir leid für Knolli, aber ja, hast du recht.
Ja, also da kommt Knolli nicht mehr hin. Hat sich selber leider aus dem Spiel genommen. Leider. Also, was heißt leider? Also hat sich aus dem Spiel genommen durch die gelb-rote Karte und die zwei Elfmeter. Daher.
Sehr, sehr unglücklich, und ich glaube einfach im Allgemeinen, gestern war halt das Quäntchen Glück. Also jetzt nicht, dass das Glück das Spiel entschieden hätte, aber dieses Glück, was du brauchst in der Situation, in der wir immer noch stehen, das, ja, ne, es war ja jetzt kein Befreiungsschlag, und jetzt können wir alle jubeln, dass wir nächstes Jahr wieder zweite Liga spielen.
ja, das stimmt, ja.
Da ist noch ein ganzer Weg zu gehen, und das Spiel am Freitag wird damit mit richtungsweisend sein. Sandhausen hat jetzt am Wochenende Nürnberg geschlagen, was ne, Fluch und Segen zugleich ist, aber so einen kleinen Ausblick würde ich später mit dir machen wollen. Du bist jetzt schon in die Nachspielzeit gesprungen. Ich würde auf jeden Fall noch die 72. Minute erwähnen, dass wieder Guido Burgstallers Schulter eine wesentliche Rolle spielt und vielleicht nicht das schönste Tor hervorbringt, aber Finn-Ole Becker macht sein zweites Zweitligator, und ich habe mich einfach mega für den Kleinen gefreut. Ja. So.
Total. Hat sich auch belohnt für eine tolle Leistung. Also genau wie Salazar sich belohnt hat. Also die beiden, die immer wieder die Außenverteidiger angelaufen sind, mega aufwendiges Spiel betrieben haben. Alleine, dass Becker immer wieder den Abschluss versucht zu bekommen. Ja? Also er will den Abschluss. Und das ist ja das, was Timo Schulz ihm ja auch, gesagt hat. Und auch Luhukay letztes Jahr, der gesagt hat, dass Finn-Ole Becker mehr Abschluss suchen muss, weil da hat er Defizite drin. Und dieses Mal macht das, und er hat es richtig gut gemacht. Der Drehschuss ins lange Eck war mega gut dran, auch wenn Müller noch kurz knapp fast dran noch war, aber da konnte er nichts dran halten. Er war echt mega gut gemacht, und Burgstaller mit seiner Routine, das easy vorgearbeitet, ne? Also richtig gut.
Ja, auch wenn Heidenheim sich da wieder beschwert, dass es angeblich Handspiel gewesen sein soll. Das war ja quasi eine Replik, auch wenn es ein anderer Bereich des Strafraums war, aber zum 1:0 aus unserer Sicht, wo ja auch schon die Frage war, ist es Handspiel oder nicht. Nee, aber ich glaube einfach insgesamt hatten wir halt so ein bisschen gestern den entscheidenden Funken auf unserer Seite, und wie du schon gesagt hast, dieser Wille und dieser Glaube daran, das gewinnen zu können, der war zu spüren und war auch über 90 Minuten zu spüren. Und es hätte ja natürlich auch schon, ich hätte es Fini gegönnt, dass er da schon den Siegtreffer auf dem Fuß hatte, aber nein, eine Kombination aus den ersten beiden Torschützen, Kühlwetter legt für Kleindienst auf. Ja. Wir hatten im Vorgespräch schon, da kannst du jetzt nochmal kurz auf die Defensivleistung oder Nichtleistung eingehen. Paccarada sieht da Kleindienst einfach nicht kommen, und dann steht es 3-3.
Ja, man sieht einfach, dass das Kühlwetter ein Beispiel, den er so genau so vor unsere Viererkette spielen möchte, dass Paccarada damit nicht rechnet, dass Kleindienst hinter seinem Rücken reinsprintet und dann halt auch ein einfaches Spiel hat. Darfst du das Ding nicht verteidigen. Ja? Entweder darf Kühlwetter den Pass nicht spielen, oder Kleindienst darf das Ding nicht machen. Ganz einfach. So, und wir stehen auf einer Linie, quasi aber leicht schräg, so dass Kleindienst auch also aus dem Absatz nicht ins Absatz laufen kann. So, und deshalb war das Ding von Paccarada, der ihm dann in seinem Rücken nicht kommen sieht, da bestrafen wir, und da habe ich gedacht, auch jetzt haben wir uns wieder selbst bestraft. Ja? Also echt so viel Aufwand betrieben, so gut gearbeitet. Dann haben die in der 75. Minute noch Schnatterer eingewechselt, da habe ich schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Da habe ich gedacht, oh nee, nicht auch noch den.
Genau, das war auch mein Gedanke.
Den will man einfach nicht in sein Ding als Gegner haben. So, der ist immer gefährlich, hatte er dann seinen Freistoßmoment, den er kläglich vergeben hat. Glaube ich, in der 83. oder so.
Der ist auch längst nicht mehr das, weshalb wir ihn alle fürchten. Also die Form ist in den letzten zwei, drei Jahren. Das ist richtig, aber nee, also ich glaube, Schnatterer ist gerade ein bisschen, vielleicht erlebt er noch mal einen zweiten Frühling, aber jetzt gerade ist es eher Herbst von der Leistung her.
Aber er trifft ja immer gegen uns. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, er trifft immer nur gegen uns. Immer wenn ich,
ja, aber ich, genau ich, gestern, genau gestern war das halt ein Spiel, nein, genau da trifft Schnatterer nicht. So ein Spiel war das gestern.
Ja, genau, stimmt. Ja, aber das war halt ein Abwehrfehler, das 3-3, und deshalb hat es mich ein bisschen geärgert, dass Pacarada da so ein bisschen die Schlafmütze gespielt hat. Folgerichtig 5 Minuten später ausgewechselt worden und kam Bubala.
Ja, ich hätte ihn tatsächlich schon früher ausgewechselt, gerade durch seine Gelbvorbelastung schon seit der 42. Minute. Gerade wenn man sieht, dass Heidenheim genau wie wir die ganze Zeit weiter drauf geht und eher noch auf den Treffer geht, als vielleicht ein 3-3 zu verwalten oder ein Unentschieden insgesamt. Hätte ich ihn schon früher rausgenommen. Bubala war jetzt aber auch in den letzten Spielen, na, da war auch viel Licht und Schatten.
Mehr Schatten, ne?
Ja, also in manchen Spielen hat er mir tatsächlich sehr gut gefallen. Also auch, ne, wie du es eben bei Smith gesagt hast, auffällig, unauffällig. Aber dann waren halt auch Spiele dabei, wo du dachtest, huh, Buba. Ja. Das habe ich von dir auch schon besser gesehen. Also ein bisschen vielleicht ein kleiner Blick zurück. Also Buba habe ich die erste Zeit, wo er bei uns war, war ich gar nicht überzeugt von ihm. Dann hat er sich mega gemacht. Und ja, gut, dass das dann auch mal so ein kleines Formtief da reinkommt, das sei ja auch jedem Spieler zugestanden.
Ja, also ich fand die letzte Saison, also 2019/20, die fand ich, das war so seine richtig starke Saison. Da hat er echt Bombe gespielt eigentlich. Auch wenn wir da war er präsent auf dem Platz, da war er einer, und auch 2018, 2019 fand ich ihn auch gut. Also, aber jetzt diese Saison fand ich ihn nicht so überzeugend wie davor die Saison. Aber kommen wir zu den Spielerwechseln. Da hatte Timo Schulz ja noch ein feines Händchen, ne? Also er hat ja da nicht nur Bubala gebracht, sondern auch Ditgen.
Ja, wo ich Tim beipflichten würde, dass der als Joker oder zumindest später im Spiel gebracht uns wesentlich mehr bringt, als wenn er von Anfang an spielt.
Ja, bin ich das, glaube ich auch, weil er hat so eine Wucht, die er da nochmal reinbringen kann, wo er dann, vielleicht ist 82. Minute ein bisschen spät, aber so wenn du so 75., 70. Minute, wo er dann nochmal 25 Minuten Vollgas geben kann, und er hat ja eine körperliche Präsenz, ist ja pfeilschnell, ist ja auch ein relativ robuster Spieler mit einer guten Technik und im Auge, wie wir jetzt gestern gesehen haben, also den Schnittstellenpass zu spielen auf Salazar, das war schon, kannst du mit der Zunge schnalzen.
Ja, also auch so faszinierend, du sagst schon körperlich präsent, ne? Aber trotzdem agil und durchaus Schnelligkeit auf dem Platz. Das war schon faszinierend. Also, ne? Keine fünf Minuten zwischen seiner Einwechslung und seiner Vorlage zum letztendlichen 4-3-Siegtreffer. Schon beeindruckend.
Ja, auf jeden Fall. Auch der Pass war einfach so genau im richtigen Moment gespielt auf Rodrigo Salazar, und das war echt einfach nur schick. Das war einfach, der musste genau so gespielt werden. Du konntest du nicht anders spielen. Das war echt, muss man echt mal. Ich habe jetzt gerade eine Mütze von Suicycle auf, ne? Die ziehe ich mal ganz kurz. So,
habe ich. Kann man jetzt nicht sehen, denken wir uns aber alle.
Denken wir es mal, genau.
Gut, dann können wir, glaube ich, was rein den Spielverlauf angeht, den Deckel drauf machen. Du hattest mir im Vorfeld gesagt, du wolltest noch auf die gelben Karten eingehen. Wir haben gerade mal zwei gesehen. Wir haben auch beide schon benannt, Pacarada und Smith. Ja. Die Liste auf Heidenheimer Seite ist wesentlich länger. Das ging schon in der 32. los mit Tomala.
Der Bonic, dann auch in der Halbzeit runter musste, ne?
Ja, richtig. Vergessen,
der
richtig.
Dann auch direkt runter musste.
Für Pick, der übrigens genau wie Kühlwetter aus Kaiserslautern kam. Bonic in der 70., dann geht Schlag auf Schlag, Busch in der 73., Mainka in der 74. und kurz vor Schluss holt sich bereits mehrfach erwähnter Kühlwetter, ich glaube wegen Meckern, noch die Gelbe ab in 90. plus 4.
Ja, der wollte einfach nur noch mal zeigen, dass er alles kann, ne? Also Torschießen, Tor vorlegen und auch nochmal Mentalität. Also hat sich dann auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall ins Gedächtnis gebracht.
Ja, ich habe jetzt nicht recherchiert, was die gelbe für ihn bedeutet, aber
Ich weiß ja auch nicht, also
wer
müsste ich jetzt mal.
irgendwie bezeichnend fürs Spiel aus Heidenheimer Sicht, wenn das jetzt auch noch die fünfte gelbe gewesen wäre. Aber man will dem Gegner jetzt auch nicht zu viel Unglück wünschen, ne? Also die sollen da ruhig, ich finde,
Nee.
sie sind längst nicht so stark wie letzte Saison durch die vielen Abgänge. Jetzt ist Kleindienst zurückgekommen, hat direkt auch mal gezeigt, warum man ihn vielleicht besser nicht verkauft hätte.
Ja.
Aber allgemein ist das ja eher
Das.
so eine, ja, also eigentlich eine Saison, wie ich mir sie seit Jahren, seit ich diesen Podcast hier mache, wünsche. Einfach mal, ne, in Ruhe aufbauen, keinen Stress haben, weder nach oben noch nach unten. Ne, sie sind jetzt irgendwie auf 10, 11, 12, glaube ich.
Ja.
Das fände ich für uns gerade in der Situation oder in der Kadersituation, in der wir stecken, vollkommen angemessen, dass einfach in Ruhe mit den jungen Spielern gearbeitet werden kann und nicht die ganze Zeit geguckt werden muss, okay, wir lagen jetzt noch da, um diese eklatante Situation irgendwie zu retten.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, obwohl, wir müssen ja auch mal sagen, das Umfeld in Heidenheim ist medial und auch vom Aufkommen
Nicht
der
präsent.
Kommunikation. Und danke. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen, ich hätte es ein bisschen umschrieben, aber du sagst das schon ganz richtig. Und bei uns ist es halt ein bisschen, sagen wir mal, offensiver. Ja, also alles das, was die Unruhe, die durch bestimmte Boulevardmedien in den Verein reingebracht wird, die Kommentar, die 30 Seiten Forum, die dann wieder rauskommen, die Kommentarspalten auf Facebook, die man sich am besten nicht durchlesen sollte, weil ja alle irgendwie, der Verein sollte sich doch nicht um Trikots kümmern, sondern um die sportliche Führung. Und ich kann es nicht mehr hören. Ja, also denn. Wenn wir wollen, ich bin auch nicht Fan von FC Bayern München, der hier ständig Titel gewinnen muss. Sorry, ich weiß auch, auf was ich mich einlasse. Ich will einen schönen, offensiven, intensiven Fußball erleben. So wie gestern. Wenn es das gelingt, in der Art und Weise wieder zu spiegeln, dann akzeptiere ich auch mal einen 13. Platz und einen 15. Platz. Ist doch voll okay. Wenn wir einen tollen Fußball spielen, der hat in der Saison halt nicht immer geklappt. Aber guck dir das Spiel an. Das ist Wahnsinn gewesen. Das war, ich glaube, das ist alles das Spiel. Wenn man sich an die Saison zurückerinnert bis jetzt, ist das Spiel, glaube ich, das Spiel, was am intensivsten, ich meine, ist jetzt natürlich klar, weil es jetzt so nah dran liegt, aber das Spiel, was mich am meisten angesprochen hat, weil es so auf die Fresse war einfach. Ja?
Ja,
Von beiden Seiten.
würde ich dir beipflichten. Also, das ist auf jeden Fall eins, was in Erinnerung bleibt. Genau. Also, eigentlich auch, ne. Also, es schließt sich ja so ein kleines internes Kapitel der Saison, dass wir auch
Ja.
schon am zweiten Spieltag zu Hause mit 4-2 gewonnen haben. Also, wir haben den Heidenheimer mal eben acht Dinger eingeschenkt.
Ja.
Da erholen die sich. Auch in Heidenheim wird man noch, glaube ich, lange von der Saison 2021 reden, wie
Oder
man da
zumindest
gegen
von
St.
dem
Pauli
einen
gespielt
Spiel.
hat. Ja,
Genau,
genau.
ja, auf jeden Fall. Genau.
Gut, ich gucke mal ein bisschen gerade auf die Zeit gerade, Kasche. Wir hatten im Vorfeld gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so lange über das Spiel reden. Um jetzt die 40-Minuten-Marke nicht auch noch zu reißen oder nur knapp zu reißen zumindest. Ich denke, wenn man das erste Mal im Breisgau, in den Breisgau ist es nicht, auf der Brenz oder an der Brenz, ich weiß gar nicht genau,
Ja.
ich kenne mich im Süden nicht aus. Wenn man da das erste Mal gewinnt und diese 22 Spiele ungeschlagen Serie durchbricht, da kann man auch mal ein bisschen überziehen. Aber lass uns mal so einen kleinen Ausblick machen.
Ja.
Als nächstes steht jetzt das Spiel am Freitag gegen Sandhausen an. Immens wichtig, um sich da auf die direkten Abstiegsplätze ein Polster zu verschaffen. Dann kommt Nürnberg, da sind wir gerade einen Punkt hinter. Dann kommt Darmstadt, die mittlerweile auch so ein bisschen da ins untere Drittel reinrutschen. Und dann kommt das Derby. Wenn ich dich jetzt frage, vier
Ja.
Spiele, wie viele Punkte holen wir aus diesen vier Spielen?
12.
Und jetzt
Ja, ich
ohne
lach nicht.
Euphoriebrille von gestern.
12. Ich bin total positiv. Also gegen Sandhausen wird es nicht so intensiv werden. Es wird dreckiger. Es wird viel dreckiger werden, weil das sind alte Säcke. Oder? Aber mit dem,
Jetzt hast du
also ich
aber Dennis
meine, du
Diekmeier
kannst gegen,
beleidigt.
ja, zu Recht. Aber Dennis Diekmeier ist einer der wenigen Fußballer, die zu Recht den Swag haben, ja, der Mann kann halt einfach, guck dir die Weihnachtsfotos an auf Instagram, ich glaube, da gibt es eine Galerie von Tim, eine Beschreibung, der Einzige, der es kann, ist wirklich Dennis Diekmeyer und der ist halt eine Sau auf dem Platz, wir gewinnen trotzdem gegen Sandhausen, gegen Nürnberg. Nürnberg ist total verunsichert, kriegen Druck von allen Seiten. Hast du gesehen, was da die letzten Tage los war, was da gestern Abend noch los war mit dem Mob, den sie abgekriegt haben, beim Training auch heute, glaube ich. Die werden verunsichert sein. Darmstadt, ja, das, okay, dann sagen wir 10 Punkte. Aber Darmstadt ist halt, ich mag das nicht, gegen Darmstadt zu spielen. Tut mir echt leid. Ich finde, die spielen keinen schönen Fußball. Und naja. Und das Derby gewinnen wir so und so. Punkt. Da gibt es doch nichts zu deuten. Also da bin ich felsenfest der Meinung, dass wir das Derby gewinnen. Da glaube ich an unsere Jungs immer.
Hashtag nur noch positiv.
Immer.
Na, ich würde jetzt tatsächlich, ja. Wenn ich nicht negativ bin, bin ich positiv. Das ist ein super Satz fürs Phrasenschwein. vielleicht sammeln wir auch mal intern neben den ganzen, danke auch dafür, jetzt mal stellvertretend für die ganzen, ich habe jetzt heute in der Lage, glaube ich war es, von einer wunderbaren Saisonwette gelesen, wo ein gewisser Tore jedes Mal uns Geld überweist, je nachdem wie unser Spiel ausgegangen ist. Dementsprechend sind heute sind gestern 34 Euro an den Männern schon gegangen. Vielen Dank dafür, Tore.
Nice. Ja, danke schön, Tore.
Ja, verrückte Typen gibt's überall. Ich würde dir soweit beipflichten. Also Sandhausen muss gewonnen werden. Alles andere, also gerade zu Hause, nachdem wir uns da auswärts 0-1 kassiert haben, das muss gewonnen werden. Nürnberg weiß ich noch nicht. Weiß nicht, was bis zu dem Spiel gegen die dort passiert. Wenn genau dann ein Trainerwechsel passiert, es kann auch sein, dass die uns da ja zumindest einen Punkt abtrotzen. Darmstadt pflichtet hier auch bei, ist immer schwierig, immer dreckig. Von daher würde ich aus deinen 12 8 Punkte machen, also 6 Punkte aus den Spielen gegen Sandhausen und gegen die Vorstadt, wenn die zu uns kommt, und jeweils einen Punkt aus Nürnberg und Darmstadt. Aber das sollte tabellarisch dann zumindest uns so weit beruhigen, dass wir dann auf, weiß ich nicht, 13, 14, 15 stehen weiterhin. Und ja, das glaube ich, so langsam dieses Schreckgespenst, Abstieg dritte Liga, dass die Jungs da zeigen, dass das nicht passieren wird.
Also so, wenn sie nur ansatzweise diese Intensität auf den Platz legen, die sie jetzt gestern gezeigt haben, dann wird mir da auch nicht bange, weil ich sehe einfach, dass wir vorne einfach, also Salazar, Giré, Burgstaller, Mamouche, Becker, das sind alles vier Knaller, das sind alles vier Granaten, die, wo sich erstmal die Abwehrreihen warm anziehen müssen. Die marschieren, die sind schnell, die sind technisch gut, die sind einfach präsent auf dem Platz, die können, sind torgefährlich, alle vier. Da habe ich nicht große Angst vorne. Was mir wirklich mehr ein bisschen Sorgen macht, dass wir uns hinten stabilisieren müssen. Das hatten wir eben schon mal besprochen. Da bin ich mal gespannt, wenn Lawrence wieder bei 100% ist, dann vielleicht unser neuer Norweger vielleicht mal mit seiner Routine neben ihm spielt und auch für Sicherheit sorgt. Olsen wieder fit ist, weil dann löst sich das Problem Zander auf, nicht das Problem Zander, also dann löst sich, dann haben wir eine intensive, da haben wir auch eine sichere rechte Seite. Und Pacarada, wenn er seine Wackler abhaut, aber der ist auch in den ersten 60 Minuten die Linie rauf und runter gerannt. Also da muss man auch mal sagen, der ist immer wieder an Salazar vorbeigezogen, hat immer wieder die Räume aufgemacht, hat immer wieder sich eingeschaltet. Das war schon stark. Ja, und der bestätigt halt seinen Trend, weswegen man ihn damals geholt hat. Ja, also da, ich bin, wenn wir uns ein bisschen in der Abwehr stabilisieren, ja, dann glaube ich, dann haben wir da unten auch nichts verloren. Dann stehen wir irgendwann auf Platz 10 da, wo jetzt Heidenheim steht. Und dann bin ich zufrieden für die Saison.
Dem schließe ich mich gerne an. Also wie gesagt, solange wir jetzt vorne gelernt haben, wie man auch mal das Tor trifft, Burgstaller hat eindeutig gezeigt, dass es sinnvoll ist, ihn geholt zu haben. Und jetzt, seit er zurückgekommen ist, glaube ich, 4 Treffer in 4 Spielen oder so. Nagel mich da jetzt nicht fest, aber nee. Also ich glaube, Hashtag nur noch positiv unter diese Folge, und dann mache ich jetzt ohne Ton, aber mit der quietschgelben Pfeife, die Schiri Winter gestern hatte, passend zu seinem Schiri-Trikot, mache ich jetzt die Schleife drum. Danke dir, Kasche, für diese interne Besprechung dieses historischen Spiels, über das wir, glaube ich, noch länger reden würden, wenn wir alle dabei gewesen wären oder viele von uns dabei gewesen wären, aber auch so wird uns das lange in Erinnerung bleiben. Danke dir, und ja, wir bleiben hoffnungsvoll für den Rest der Saison, oder?
Auf jeden Fall. Also, wir kommen am Ende, landen wir auf dem 10. Platz und haben eine tolle Rückrunde gespielt. Das da bin ich felsenfest von überzeugt. Mit Timo Schulz, der macht echt einen guten Job, glaube ich. Und das ganze Trainerteam, sagen wir es mal so, machen alle echt einen guten Job, glaube ich. Also, immer vor, immer weiter voran St. Pauli.
Yes. Immer weiter vor, schießt für uns ein Tor. Macht's gut. Ganz genau. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.
Tschüss.
Oh, das gibt Mega von Michael.
Ja, das glaube ich auch. Lass das mal bitte drin.